im deutschen Buddhismus heißt es immer wieder, es gibt 84.000 Wege. 84.000 Wege. Der Buddha sagt, es gibt drei Wege. Es gibt nämlich ein schwarzes Handeln und damit einen schwarzen Weg. Es ist jener Weg, der zur Disharmonie mit uns selbst führt und zur Disharmonie mit den anderen Wesen. Also zu unserem eigenen Unglück und zum Unglück der anderen. Das ist der schwarze Weg. Dann gibt es einen Weg, der teils schwarz, teils weiß ist. Das heißt, es gibt ein Handeln, das teils schwarz, teils weiß ist, und das ist eben dann der teils schwarze, teils weiße Weg. Das Handeln, das teilweise zur Harmonie mit mir selbst führt und teilweise zur Disharmonie, zum Unfrieden mit den anderen Wesen. Und das ist der teils schwarze, teils weiße Weg. Und dann gibt es den weißen Weg. Das heißt, es gibt das weiße Handeln, das zu höchster Harmonie, zum höchsten Frieden mit mir selbst führt und zum Frieden mit den anderen Wesen. In Wirklichkeit gibt es natürlich nur einen höheren Weg, nämlich nur einen Weg, der nach Nibbanas großen Frieden führt. Das sagt der Buddha ausdrücklich, wenn er diesen Pfad, den Ekayanamago, den einzigen Pfad nennt. Aber die Menschen, die diesen Pfad gehen, die sind nun sehr verschieden. Und ihre Kampfeskräfte sind auch sehr verschieden. Und dadurch sieht es aus, als ob dieser Pfad verschieden aussieht. Aber in Wirklichkeit sind es eben die Menschen, die mit verschiedenen Kampfeskräften den Pfad gehen. Das ist genauso gut, wenn sie auf die Zugspitze wollen, dann müssen sie ja auch eine ganz bestimmte Richtung gehen, um dahin zu kommen. Aber die Kampfeskräfte des Einzelnen, die sind verschieden. Der eine geht gerade hinauf auf den Berg, der andere geht in Serpentinen, der andere macht einen noch weiteren Umweg, weil seine Kampfeskräfte zu schwach sind. Also insofern ist der Pfad verschieden, obwohl die Richtung immer die gleiche ist, die Ausrichtung ist die gleiche. Dhammathera sagt einmal, das Ziel bestimmt den Pfad. Wenn ich nach Berlin will, dann kann ich nicht den Weg nach Rom einschlagen. Oder wenn ich nach Paris will, kann ich nicht nach Moskau den Weg einschlagen. Ich werde nicht hinkommen. Genauso ist der Weg zum großen Frieden Nibbanas ein ganz bestimmter Weg. Und auch der Weg in die Himmelswelten ist natürlich ein bestimmter Weg. Auch der Weg zur Erreichung eines edlen Menschentums, auch hier schon in diesem Leben, ist ein ganz bestimmter Weg. Wie ich ihn gehe, nun, je nach meinen Kampfeskräften, wird das eben sein, dass ich ihn gerader nehme oder in Serpentinen oder in Umwegen nehme. Diese Verschiedenheit des Pfades zeigt sich in der Buddha-Lehre ja schon, besonders des höheren Pfades, zeigt sich in der ersten Etappe des höheren Pfades bei dem auf dem Pfade zur Sotapannaschaft befindliche. Der Buddha teilt sie in zwei Arten von Menschen ein, den Vertrauensergebenen, der also vor allem von seinem Vertrauen vorwärts getragen wird, und den durch Weisheit Geführten. Auch hier zeigen sich die zwei verschiedenen Typen der Menschen, die es ja immer gibt. Der eine ist an Verstandeskräften größer, der andere hat wieder bessere moralische Qualitäten. Er hat mehr Vertrauen, er hat eine bessere Moral schon mitgebracht. Er hat mehr Konzentrationsfähigkeit mitgebracht wie der andere, aber dafür ist sein Verstand wieder schwächer. Und so wird jeder, je nach seinen Kampfeskräften, diesen Weg gehen. Ja, sogar beim Heiligen treten immer noch zwei verschiedene Typen von Menschen in Erscheinung. Der Geisteserlöste, der den Weg der Jhanas gegangen ist, und der durch Weisheit Erlöste. Ja, die großen Heiligen selbst haben, obwohl sie alle miteinander wunschlos sind, völlig erloschen sind, vollkommen glücklich sind, auch sie tragen noch bestimmte Merkmale, solange sie noch ein Pugalo sind. So heißt es zum Beispiel, dass der Sariputta, wie wir ja wissen, an Spitze der in der Weisheit Vollkommenen steht, der Mahamogalano an Spitze der Magiegewaltigen steht, der ehrwürdige Anuruddha an Spitze derer steht, die das göttliche Auge haben, Anando an der Spitze jener steht, die voll Vertrauen sind, die Kenner der Lehre, Kenner des Wortes sind. Also jeder dieser großen, gewaltigen, religiösen Geister hat noch irgendein auszeichnendes Merkmal. Und sogar von den Laienanhängern finden wir es, wo geschildert wird, ja, dieser Anhänger ist, tut sich hervor vor allem im Spenden, der andere tut sich hervor, indem er die Lehre darlegt, der dritte ist ein Versorger der Kranken. Jeder hat seine spezifischen Merkmale. Und diese Rede, die wir heute lesen wollen, sie ist betitelt das Sutram der Analyse der Merkmale des Friedens. An Spitze der Jünger, die diese Merkmale des Friedens aufweist, stand zu des Buddha-Zeiten der heilige Subhuti. Aber diese Rede ist derartig lebendig und auch für uns, dass sie mich immer tief ergriffen hat. Denn diese Abzeichen des Friedens, die fangen ja nicht beim Heiligen an, sondern die fangen eben da an, wo wir jetzt stehen. Und damit fängt auch diese Rede an und deshalb möchte ich sie heute durchnehmen. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savati im Chetahaine im Vihara des Anatha Pindika. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche. Ihr Mönche, Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: Die Abzeichen des Friedens will ich euch Mönchen weisen, das höret und achtet wohl auf meine Rede. Ja, o Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: Keinem Glück der Sinnenfreuden sollt ihr euch hingeben, dem gewöhnlichen, alltäglichen, nicht erlesenen, das nicht mit dem Ziele verbunden ist, und auch keiner Selbstkasteiung, der leidvollen, nicht erlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Eben diese beiden toten Enden hat der Vollendete beiseite gelassen, ist zu dem mittleren Pfad auferwacht, der zum Sehen führt, zur Weisheit führt, zum Frieden, zum höheren Wissen, zum Nibbana. Man sollte Billigung und man sollte Missbilligung kennen. Und nachdem man Billigung und Missbilligung kennt, weder billigen noch missbilligen, denn Dhammo einfach aufweisen. Man sollte verstehen, darüber zu urteilen, was Glück ist. Und nachdem man weiß, wonach man das Glück zu beurteilen hat, sollte man sich dem inneren Glücke hingeben. Man sollte keine heimliche Rede über andere führen. Von Angesicht zu Angesicht sollte man keine ärgerniserregenden Worte sprechen. Man sollte ganz langsam sprechen, nicht mit Eile. Man sollte nicht Gefallen finden am Dialekt des Landkreises. Man sollte nicht von der anerkannten Sprechweise abweichen. Das ist der Stempel der Analyse des Friedens. Keinem Glück der Sinnenfreuden sich hingeben, dem gewöhnlichen, gemeinen, alltäglichen, nicht erlesen, das nicht mit dem Ziele verbunden ist, und auch keiner Selbstkasteiung sich hingeben, der leidvollen, nicht erlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Das ist gesagt worden, und warum ist das gesagt worden? Was immer ein mit Sinnenfreuden verbundenes Glück ist, ein sich hingeben an eine niedere Freude, die gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, das ist ein Ding, das Leiden im Gefolge hat, Angst aufzieht, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg. Was ist das nun für ein Glück der Sinnenfreuden, von dem es hier heißt, dass es ein niederes Glück ist, dass es nicht mit dem Ziele verbunden ist? Der Buddha definiert es, die durch das Auge ins Bewusstsein tretenden Gestalten, die durch das Ohr ins Bewusstsein tretenden Töne, die durch die Nase ins Bewusstsein tretenden Düfte, die durch die Zunge ins Bewusstsein tretenden Säfte, die durch den Leib ins Bewusstsein tretenden Tastobjekte, die durch das Denkorgan ins Bewusstsein tretenden Denkobjekte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem sinnlichen Begehren entsprechenden Reizen. Das heißt also kurz, es sind die Objekte der Welt, die als Köder da sind, um uns recht fest an diese Welt zu fesseln und anzubinden. Natürlich ist hier ein sehr hoher Standpunkt eingenommen und wir müssen bedenken, dass der Buddha diese Rede für Mönche gehalten hat, die in einem Leben das Nibbana erreichen wollten. Für uns wäre es sicherlich verkehrt, wenn wir sagen wollten, ja, jetzt wollen wir uns an nichts mehr freuen, sondern man muss immer die niedere Freude mit einer höheren Freude überkommen. Also es wäre völlig falsch, wenn wir sagen würden, wir wollen uns nicht mehr einer schönen Natur freuen, wir wollen uns nicht mehr eines schönen gestirnten Himmels freuen, wir wollen uns nicht mehr an unseren Kindern freuen, wir wollen uns nicht mehr an einer Freundschaft, am Familienleben und an allen diesen doch guten Dingen freuen. Sondern für uns gilt es vor allem, die gemeinen, die niederen Freuden loszulassen, davon uns zu befreien, eben durch Überkommung auf dem Wege höherer Freuden. Hier ist nun das sehr Interessante, dass der Buddha zweierlei Arten von Sinnenfreuden unterscheidet. Nun passen Sie mal auf, nun kommen die anderen. Also diese Art der Sinnenfreuden, die mit niederen Freuden, mit niederer Lust verbunden ist, das ist ein Ding, sagt der Buddha, das Leiden aufzieht, Angst in Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg. Jetzt kommen andere Sinnenfreuden. Glück in Verbindung mit Sinnenfreuden, das keine Hingabe an niedere Freuden ist, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist und keine Kümmernis bringt, es ist der rechte Weg. Was sind das nun für Sinnenfreuden? Hier sagt also der Buddha direkt, sie sind mit dem Ziele verbunden. Sie sind sozusagen mit dem Wege nach Nibbana verbunden. Also es gibt Sinnenfreuden, die auf dem Wege nach Nibbana zu finden sind. Und die man sogar pflegen muss. Was sind das für Sinnenfreuden? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Ich möchte als Antwort sagen, es sind alle die Sinnenfreuden, die die göttlichen Zustände geben. Die Freude, die wir erleben durch das Helfen an andere, indem wir ihnen freundschaftliche Dienste erweisen, indem wir einem anderen Wesen helfen, sei es einem Menschen oder sei es einem Tiere. Diese Freuden, die sind mit dem Ziele verbunden. Jede Freude, wenn ich Mitgefühl aufbringe und ihm dadurch irgendwie merke, ich kann ihm helfen und wenn ich nur sein Elend wirklich anhöre, liebevollen Herzens, nicht von oben herab, schon dann merke ich, ich kann ihm helfen. Und wenn ich mich dann freue, ich habe ihm doch ein bisschen Erleichterung gebracht, dann sind das Freuden, sie sind ja noch mit den Sinnen, werden sie ja noch erlebt und empfunden. Aber das sind die Freuden, die mit dem Ziele verbunden sind. Es ist, das finde ich, ein wunderbares Wort, mit dem Ziele verbunden. Es wird das auch übersetzt, wenn Sie sich erinnern, heilsam oder unheilsam. Das heißt, sie dienen zum Heile oder sie dienen nicht zum Heile. Aber Sie können es ebenso übersetzen, sie sind mit dem Ziele verbunden und sie sind nicht mit dem Ziele verbunden. Also alle Freuden, die ich erlebe, die in Richtung der Freundschaft zu den Lebewesen mir werden, durch Hilfsbereitschaft, Hingabe, Selbstlosigkeit, das sind Freuden, sagt der Buddha, die sollt ihr pflegen, diese Art Sinnenfreuden. Während alle Freuden, die eben letzten Endes nur meinem dürstenden Willen entspringen, von denen sollt ihr euch möglichst absondern. Und die wirklich guten Freuden sind ja auch alle Freuden, die aus einer freundschaftlichen Gesinnung heraus entspringen. Ist es nicht so? Das kann doch jeder an sich erfahren. Aber das ist so schön an dieser Rede, dass sie hier diesen Unterschied macht zwischen den beiden Arten von Sinnenfreuden wovon es heißt, die einen sind nicht mit dem Ziele verbunden, das heißt, die sind nicht auf dem Pfade nach Nibbanam zu finden, während die anderen seinen Freuden auf dem Pfade nach Nibbanam zu finden sind, ja, zu pflegen sind. Und diese Freuden, sagt der Buddha, die bringen kein Leid. Sie haben keine Angst im Gefolge, keine Sorge und keine Kümmernis. Was heißt das nun immer, wenn es heißt, sie haben keine Angst im Gefolge? Also sie bringen keine Angst. Was heißt das? Nun muss man sich den alten Inder vorstellen. Sie brauchen, wenn sie solche Freuden haben, die aus der Freundschaft herausquellen, dann brauchen sie keine Angst haben vor der Reife der Taten. Es kann doch gar nichts anderes bedeuten. Wenn ich mich freue, dass ich einem anderen helfen kann, wenn ich abends bei der Gewissenserforschung sagen kann, ich bin jedem, mit dem ich heute zusammengekommen bin, in liebevoller Gesinnung begegnet, in freundschaftlicher Gesinnung, dann kann ich mich freuen darüber, reinen Herzens, und brauche keine Angst haben vor der Reife der Taten. Während, wenn ich irgendwie, sagen wir, sexuellen Lüsten fröne, oder ich gehe in ein Varieté, oder ich pflege niedere Sinnenfreuden, dann, wenn ich ein religiöser Mensch bin, sage ich mir, die Früchte dieser Willenstendenzen, die hier zum Ausbruch gekommen sind, die führen mich nicht weiter. Das war eigentlich der schwarze Weg, den ich jetzt gegangen bin. Der Selbstkasteiung sich hingeben, der leidvollen Nicht-Erlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist, das ist ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Nun, vielleicht wäre hier zu sagen, dass die Selbstkasteiung ja heute eigentlich vollkommen unmodern geworden ist. Wer treibt heute noch Selbstkasteiung, um ein religiöses Ziel zu erreichen? Im Mittelalter kannte es ja auch das Christentum noch. Aber heute machen sich die Menschen schon viel bequemer. Heute höchstens noch Gebete, Sakramente, irgendwelche Zeremonien. Das ist heute der andere Weg. Aber dieser schwere Weg ist heute, wie gesagt, völlig unmodern geworden. Aber im alten Indien war er noch gang und gäbe. Und die Vorstellung, dass man Glück durch Glück gewinnen kann, wie es ja die Buddha-Lehre lehrt, eben im Entfaltung der Freundschaft, werde ich doch glücklich. Da erlebe ich ja jetzt schon das Glück. Dass das möglich ist, Glück, also wirkliches Glück durch wirkliches Glück zu gewinnen, das wollten die alten Inder nicht glauben, dass das möglich ist. Und darum dachten sie eben, wirkliches Glück kann man nur durch Leid gewinnen. Und deshalb pflegten sie die Selbstkasteiung. Während der Buddha sagt, nein, da kommt nur Leid im Gefolge. Denn wir können uns vorstellen, diese Menschen, die die schweren Kasteiungen übten, dass da viele Krankheiten über diese Menschen gekommen sind. Vielleicht teilweise eben dann auch furchtbare Angstzustände. Sie haben ja gemerkt, sie werden nicht glücklicher, sie werden nicht wunschloser, sie werden nicht friedvoller, und dass sich da auch letzten Endes furchtbare geistige Zustände dann eingestellt haben. Keine Hingabe an Selbstkasteiung der leidvollen, nicht erlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Das ist ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis bringt. Es ist der rechte Weg. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Eben diese beiden toten Enden hat der Vollendete beiseite gelassen und ist zum mittleren Weg erwacht, der zum Sehen führt, zur Weisheit führt, zum Frieden führt, zum höheren Wissen führt, zur Erwachung, zur Nibbana. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Hier nennt der Buddha die Hingabe an Sinnenfreuden und die Hingabe an Selbstkasteiung beide tote Enden. Natürlich sind hier die Sinnenfreuden nicht die Freuden der göttlichen Zustände gemeint, sondern die Hingaben an die Sinnenlüste, wollen wir so nennen. Nicht, die sind hier gemeint. Beide sind tote Enden. Sie führen so nicht, sie führen letzten Endes immer wieder ins Leid. Und das erfährt ja jeder. Je mehr man sich in die Lüste, in die angenehmen Dinge hineinkrallt, desto unglücklicher wird man. weil bei jedem Menschen kommt der Tag, wo das ganze Kartenhaus seines äußeren Glückes eben zusammenkracht. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Eben diese beiden toten Enden hat der Vollendete beiseite gelassen und ist zum mittleren Pfad auferwacht, der zum Sehen führt, zur Weisheit führt, zur Erwachung, zum Nirvana führt. Der Buddha sagt hier also, dass sein Pfad in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen liegt, zwischen der Selbstkasteiung, der Schmerzensaskese und der Hingabe an Sinnenfreuden. Es ist auch so schön, wenn es da heißt, er ist zu diesem mittleren Pfad auferwacht. Auch wir müssen zu diesem Pfade auferwachen, denn letzten Endes sind wir ja unaufhörlich auf einem Pfad. Auf welchem bleibt sich natürlich dahingestellt. Und wenn Sie nachdenken, sind die sämtlichen Glieder des Pfades jeden Augenblick, ob wir uns den Sinnenlüsten frönen oder ob wir im Garten arbeiten oder ob wir im Hause arbeiten oder was immer wir tun, sind die ganzen Glieder des Pfades lebendig. Aber es kann natürlich auch ein anderer Pfad sein. Aber ohne Erkenntnis können wir nicht einmal ein Mittagessen machen. Und ohne Erkenntnis kann niemand seinem Beruf nachgehen, er kann kein Geschäft führen, er kann keinen Haushalt führen, er kann überhaupt nichts machen. Also die Erkenntnis ist immer da, sie kann nur falsch sein. Das Entschließen ist auch immer da, ich muss mich zu dem entschließen und jenem, zu allem. Die Rede ist auch immer da, das Handeln, der Beruf, die Besonnenheit, ich muss auch eine gewisse Besonnenheit haben, wenn ich meinen Beruf und meine Pflichten ausübe. Und ich brauche auch eine bestimmte Konzentration. Also der Pfad selber ist immer da. Aber es dreht sich nur darum, für was ich den Pfad einsetze. Ob ich ihn für etwas mit dem Ziele Verbundenes einsetze oder ob ich ihn für Dinge einsetze, die weg vom Ziele führen. Das ist das Problem. An sich ist der Pfad immer da. Es fragt sich, wie gesagt, ne, welcher Pfad. Aber ohne den Pfad könnten wir überhaupt in dem Augenblick, wo wir aufwachen, sind schon diese ganzen 8 Glieder des Pfades da. Aber wie wir sie einsetzen, das ist das große Problem. Das ist gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Um eben dieses hohen, achtfältigen Pfades willen, der da ist, rechte Anschauung, rechte sich entschließen, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Beruf, rechtes Mühen, rechte Besonnenheit, rechte Konzentration. Hier möchte ich sagen, genauso wie die Meditation eigentlich erst eine vollkommene geworden ist, wenn sie irgendwie zum Durchbruch nach innen führt, dann ist die Frucht der Meditation ja erst da, zu einem inneren Durchbruch führt, zu mir selbst, zum Göttlichen in mir oder wie man das nun nennt. Wenn ein gewisser Durchbruch erreicht ist, so auch ist die Konzentration erst dann zu einer gewissen Vollständigkeit geworden, wenn sie zur Unverstörbarkeit führt. Wenn ich, solange ich mich mit der Buddha-Lehre beschäftige oder überhaupt solange ich mich jetzt irgendwie meditiere oder was, durch mich nichts mich verstören lasse, in dieser Unverstörbarkeit liegt die Frucht der Meditation. Eben diese beiden Enden hat der Vollendete beiseite gelassen und ist, also die Hingabe an Sinnenlüsten und die Hingabe an Schmerzensaskese, und ist zum mittleren Pfad auferwacht, der zum Sehen führt, zur Weisheit führt, zum Frieden führt, zum höheren Wissen, zur Erwachung, zum Nirvana. Billigung sollte man kennen und Missbilligung sollte man kennen. Und nachdem man Billigung kennt und Missbilligung kennt, weder billigen noch missbilligen, denn Dammo eben aufweisen. Das ist gesagt worden, und warum ist das gesagt worden? Wie billigt man also, ihr Mönche, und wie missbilligt man? Und wie weist man den Dammo nicht auf? Er missbilligt gewisse Menschen, indem er erklärt, alle jene, die Glück in Verbindung mit Sinnenfreuden sehen und sich niederer Freude hingeben, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, Das zieht für jeden Leiden auf, hat Angst im Gefolge, bringt Sorge und Kümmernis. Es ist der falsche Weg. Also sprechend missbilligt man. Sie sehen hier, welch ungeheure Sorgfalt der Buddha auf die Rede legt. Und die Ausführungen gehen dann immer noch weiter. Und es ist in der Tat so, ein großer Teil unseres Pfades besteht ja in der Rede. Durch Taten machen wir gar nicht so viel falsch. Wir töten ja nicht, wir stehlen nicht. Aber eine falsche Rede zu führen, wird kaum ein Tag vergehen, wenn natürlich der Mensch nicht allein lebt und er hat überhaupt Gelegenheit und muss mit anderen umgehen. Es wird kaum ein Tag vergehen, wo er keine falsche Rede führt. Also ist es tatsächlich unendlich wichtig, auf die Rede zu achten. Und die Rede, in der Rede zeigt sich, möchte ich auch sagen, die göttlichen Zustände. In der Rede zeigt sich, ob der Mensch die Freundschaft zu den Lebewesen entwickelt hat. In der Rede zeigt sich das Mitgefühl zum anderen. In der Rede zeigt sich die Mitfreude, wenn der andere ihm irgendwas Gutes passiert ist. Nicht? Er braucht seine Zähne nicht reißen lassen. Ob er sich da mitfreuen kann oder ob er sich nicht mitfreuen kann. Da zeigt sich auch die Mitfreude. Jedenfalls die Rede ist etwas unendlich Bedeutsames. Und nichts kann man sich so erforschen als an der Rede, die man führt. Wie gesagt, Taten. Es ist schwer zu sagen, jetzt habe ich jemand umgebracht oder ein Tier wissentlich umgebracht. Das wird kaum passieren. Aber eine falsche Rede, das kann unendlich leicht passieren. Und denken Sie einmal darüber nach. Manche Ehe ist schon zugrunde gegangen an falscher Rede, an liebloser Rede. Manche Freundschaft ist schon zerbrochen an unbesonnener Rede. Also aus einer Rede, die nicht aus der Freundschaft mit dem anderen hervorgegangen ist. Mit Worten ist sicherlich mehr Unglück schon geschaffen worden, gerade auch bei besseren Menschen, wie mit Taten. Denn um zu einer schlechten Tat, dazu gehört auch eine gewissere niedere Einstellung. Aber Rede, das haben sogar strebende Menschen, passiert es immer wieder, dass sie eine völlig falsche Rede gegenüber dem anderen an den Tag legen. Und hier kommt auch noch so schön zum Ausdruck, wenn man sagt, jeder, der den Sinnen Freuden frönt, jeder solche geht den falschen Weg, jeder solche kommt abwärts. Das sind diese Allgemeinurteile, die der Buddha damit verdammt oder verurteilt und die immer falsch sind. Es ist nichts gefährlicher als Allgemeinurteile, denn man kann gar nicht sagen, dass jeder, der den Sinnen Freuden frönt, abwärts kommt. Es kann für den einen tatsächlich notwendig sein, dass er das und das eben durchmacht. Und er kann daraus mehr lernen als der andere, der sich nie diesen Sinnenfreuden hingegeben hat, aber trotzdem nicht weiterkommt. Und der andere kann aber weiterkommen. Also man kann keine Allgemeinurteile abgeben. Und ich habe hier auch schon manchmal, oder es wird manchmal gesagt, nicht wahr? Ja, es kann niemand meditieren. Und diese Leute sagen das meistens, weil sie nicht meditieren können. Also niemand kann meditieren. Es gibt überhaupt, hier heute gibt es keine Heiligen mehr. Ja, weil sie nicht den Weg zur Sotapanna-Schaft gehen, deshalb gibt es auch keine Sotapannos mehr. Ich will nur sagen, es ist nichts Schlimmeres wie Allgemeinurteile. Und gerade in dieser Rede verurteilt der Buddha jedes Allgemeinurteil. Man darf nicht einmal sagen, wenn ein Mensch die Sinnenfreunden frönt, jeder, der die Sinnenfreunden frönt, fährt abwärts oder gelangt in die Tiefe. Das kann man nicht sagen. Es kann ein solcher Mensch eher zur Besinnung kommen, wie ein anderer, der wohlbehütet inmitten seiner Familie lebt. Wie schon Schopenhauer sagt, es stirbt mancher Verbrecher ruhiger am Schafott, als mancher Nichtverbrecher in den Armen der Seinen. Also niemals ein allgemein Urteil abgeben. Aber Sie sehen, es gibt in der Buddha-Lehre nichts Geringfügiges. Und diese Rede gehört gerade zu dem Thema, was wir vor einigen Malen durchgenommen haben, urteilt nicht die Menschen ab. Auch hier gebt nie Allgemeinurteile ab. Jetzt kommt das andere. Alle jene, die Glück in Verbindung mit Sinnenfreuden finden, sich aber keiner niederen Freude hingeben, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, das zieht für keinen Leiden auf, bringt keine Angst, keine Sorge und keine Kümmernis. Es ist der rechte Weg. Also sprechend billigt man. Sie sehen, man soll also nicht einmal sagen, dass Menschen, die Güte pflegen, die die Freundschaft pflegen, dass man sagt, jeder solcher geht den guten Weg. Jeder. Es ist, darauf liegt nämlich die Betonung, dass man hier ein allgemeines Werturteil abgeht. Denn auch das kann man nicht sagen. Denn wer an diesen Dingen hängt, wir wissen es ja, und das ist sehr schwer, vom höchsten Standpunkt aus hieran nicht zu hängen, der kommt eben trotz seiner Freundschaft, trotz seines Mitgefühls niemals aus dem Samsaro heraus. Also auch hier darf man keine Werturteile, nicht einmal in diesem Falle, abgeben. Die Hingabe an Selbstkasteiung der Leidvollen, die Nicht-Erlesenen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, das zieht für jeden Leiden auf, hat Angst im Gefolge, bringt Sorge und Kümmernis. Es ist der falsche Weg. Also sprechend missbilligt man. Auch das soll man nicht sagen. Wenn sich einer der Selbstkasteiung gefrönt, dass man sagt, es gehen alle den falschen Weg. Denken wir doch an den Buddha. Auch der Buddha hat der Selbstkasteiung, ist den Weg der Selbstkasteiung gegangen, hat daraus gelernt und ist ein Buddha geworden. Also es sind oft gewisse Umwege, sind tatsächlich für einen Menschen nötig. Man weiß es ja an sich selbst. Wer hat denn keine Umwege gemacht? Und vielleicht waren diese Umwege eben notwendig. Und ohne diese Umwege wäre man nicht da, wo man jetzt ist. Keine Hingabe an Selbstkasteiung der Leidvollen, die nicht erlesen ist, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Das ist für jeden ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis bringt. Es ist der rechte Weg. Also sprechend billigt man. Wer es auch sei, der die Fessel des Werdens nicht abgestreift hat, einem jeden solchen folgt Leid. Ein jeder solcher erfährt Angst, Sorge und Kümmernis. Es ist der falsche Weg. Also missbilligt man. Das heißt also, jeder, der kein Heiliger ist, der noch nicht heil geworden ist, jeder solcher wird Leid erfahren. Auch das darf man, nicht einmal das darf man sagen. Denn er kann ja plötzlich umwenden. Er kann ja schneller zum Heile kommen, wie der andere, bei dem es so ausschaut. Der kann dann irgendwo hängen bleiben, noch eine Zeit lang. Nicht? Also, Sie sehen diese ungeheure Vorsicht in der Aburteilung oder überhaupt im Urteilen anderer. Wer es auch sei, der die Fessel des Werdens abgestreift hat, einem jeden solchen folgt kein Leiden, für jeden solchen ist keine Angst im Gefolge, keine Sorge, keine Kümmernis, es ist der rechte Weg. Also sprechend billigt man und missbilligt man und weist den Dammo nicht auf. Also man darf nicht einmal sagen, wer den Durst vernichtet hat, dem folgt kein Leiden mehr. Nicht einmal das zu sagen, jeder, es ist ja immer die Betonung, jeder, der den Durst vernichtet hat. Denn er kann ja eben in seinen körperlichen Beilegungen noch viel Leid erfahren. Das wissen wir ja, dass auch große Heilige noch schwere Krankheiten durchmachen müssten, eben als Frucht vergangenen Wirkens. Also auch sie können noch Leid erfahren. Und auch hier nicht einmal das soll man sagen. Wie aber, ihr Mönche, wird weder gebilligt noch missbilligt, nur der Dammo aufgewiesen. Und jetzt kommt die rechte Rede. Alle jene, die Glück in Verbindung mit Sinnenfreuden sehen und sich niederer Freude hingeben, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, das zieht für jeden Leiden auf, hat Angst im Gefolge, bringt Sorge und Kümmernis mit sich. Es ist der falsche Weg, so sagt man nicht. Das ist das, was wir gerade durchgenommen haben. Die Hingabe an Sinnenlüste freilich, jetzt sehen Sie diese allgemeine Fassung, ohne den Einzelnen zu treffen. Die Hingabe an Sinnenlüste freilich, das ist ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Das ist der falsche Pfad. Sie sehen also, die Hingabe an Sinn und Freude, die bringt Unglück. Aber nie sagen, jeder, der das tut, wird im Leiden versinken. Das ist falsch. Aber Sie sehen, welche Besonnenheit hier notwendig ist. Besonnenheit gepaart mit Herzensgüte. Denn nur dann bringt man eine solche Rede fertig. Alle jene, die Glück durch Sinnenfreuden finden, die sich aber keiner niederen Freude hingeben, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, das ist für jeden ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis bringt. Es ist der rechte Pfad. Das sagt man nicht. Keine Hingabe an Sinnenfreuden, das ist ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis bringt. Es ist der rechte Pfad. Also sprechend weiß man den Damor. Also eine völlig unpersönliche Redeweise, ohne irgendwie über jemand abzuurteilen. Die Hingabe an Selbstkasteiung, die leidvolle, nicht erlesene, die nicht mit dem Ziele verbunden ist, die ist für jeden ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg. Das sagt man nicht. Man sagt, das sich hingeben an die Schmerzensaskese, das ist ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg. Also weist man den Damo auf. Keine Hingabe an Selbstkasteiung der leidvollen Nichterlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Das ist ein Ding, das für niemanden Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg. So sagt man nicht. Man sagt, keine Hingabe an Selbstkasteiung der leidvollen Nichterlesenen, die nicht mit dem Ziele verbunden ist. Das ist ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Pfad. Also sprechend weist man den Damo auf. Wer es auch sei, der die Fessel des Werdens, also den Durst, abgestreift hat, ein jeder solcher hat kein Leid, keine Angst, keine Sorge und keine Kümmernis. Es ist der rechte Pfad. Das sagt man nicht. Ist freilich die Fessel des Werdens abgestreift worden, ist das Werden abgestreift worden. Also sprechend weist man den Damo auf. Das wird, ihr Mönche, weder Billigung noch Missbilligung genannt, den Damo eben aufzeigen. Weil man Billigung und Missbilligung kennt, weder billigen noch missbilligen, den Damo eben aufzeigen. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Man sollte verstehen, darüber zu urteilen, was Glück ist. Und nachdem man erkannt hat, wonach man das Glück zu beurteilen hat, sollte man sich dem inneren Glücke hingeben. Mir hat einmal jemand gesagt, ja, ich habe eigentlich gar kein Verhältnis zum Glück. Ich suche das Glück eigentlich nicht. Man möchte darauf sagen, schauen Sie sich einmal Ihr eigenes Leben an. Was haben Sie als Kind gemacht? Sie haben ja immer schon Glück gesucht. Im Spiel haben Sie das Glück gesucht. Im Wandern haben Sie das Glück gesucht. Mit Ihren Eltern, wenn Sie fortgegangen sind, immer hat man das Glück gesucht. Das junge Mädchen sucht das Glück, wenn es die Bekanntschaft eines jungen Mannes sucht. Der junge Mann sucht das Glück, wenn er ein junges Mädchen kennenlernt. Man heiratet, warum? Weil man das Glück sucht. Man ergreift einen Beruf, weil man möglichst glücklich damit werden will. Und so ist unser ganzes Leben eine einzige Jagd nach Glück. Und selbst wenn man sagt, ja, ich suche aber doch den Frieden, ich suche die Wunschlosigkeit, ich suche die Bedürfnislosigkeit, ich suche aber nicht das Glück, so wäre auch das falsch. Denn man sucht ja eben dann das Glück im Frieden, das Glück in der Wunschlosigkeit, in der Loslösung, in der Freundschaft mit den Lebewesen. Das sagt ja auch der Buddha, wenn er sogar das Nibbanam, das höchste Glück nennt. Nibbanam Paramam Sukham, das höchste Glück. Also wir suchen immer Glück. Aber, wie es hier so schön heißt, man muss urteilen können, was nun das Glück ist. Und nur weil die Menschen so wenig Urteilsfähigkeit haben, hängen sie sich ja an dieses Glück der Sinnenlüste. Und je gröber es ist, desto mehr sinken sie in Leid. Dagegen, wenn man wirklich urteilen kann, wo das wirkliche Glück ist, was kein Leid im Gefolge hat, und der Buddha nimmt ja hier die Antwort schon weg, dann sagt er, dann wendet man sich dem inneren Glücke zu. Das ist ein Glück, wo niemals Reue kommt. Wenn Sie eine Tat der Freundschaft begangen haben und Sie sind innerlich glücklich, Sie sind mit sich zufrieden, das ist ein Glück, da kann Sie der andere noch in der Todesstunde erinnern und zu Ihnen sagen, weißt du noch, wie du jedem geholfen hast? Weißt du noch, für jeden hattest du ein liebes Wort, für jeden hattest du eine offene Hand? Da wird man sich immer freuen können, auch in der Todesstunde noch. Das ist ein Glück, das kein Leid im Gefolge hat. Also man muss urteilen können, was Glück ist. Und wenn man dann gesehen hat, dass das Glück der Sinnenfreuden in Wirklichkeit doch ein sehr illusionäres Glück ist. Denn kaum entstanden ist es wieder vorbei, während das andere Glück sogar noch in der Erinnerung immer beglückt. Das ist ein wunderbarer Satz, ich möchte ihn nochmal lesen. Man sollte verstehen, darüber zu urteilen, was Glück ist. Und nachdem man erkannt hat, wonach man das Glück zu beurteilen kann, sollte man sich dem inneren Glück hingeben. Das ist gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Fünferlei Sinnenfreuden gibt es. Welche fünf? Die durch das Auge ins Bewusstsein tretenden Gestalten, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem sinnlichen Begehren entsprechenden, reizenden. Die durch das Ohr ins Bewusstsein tretenden Töne, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem sinnlichen Begehren entsprechenden, reizenden. Die durch die Nase ins Bewusstsein tretenden Düfte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem Begehren entsprechenden, reizenden. Die durch die Zunge ins Bewusstsein tretenden Säfte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem sinnlichen Begehren entsprechenden Reizenden, die durch den Leib ins Bewusstsein tretenden Tastobjekte, die ersehnten, geliebten, entzückenden, angenehmen, dem sinnlichen Begehren entsprechenden Reizenden. Das sind, ihr Mönche, die fünferlei Sinnenfreuden. Und beobachten Sie also die Zustände der Freundschaft, das Glück der Freundschaft, des Mitgefühles, und der Mitfreude gehören hier nicht dazu, denn das ist ja das Glück, das auf dem Pfade zu finden ist. Was da, ihr Mönche, was da aufgrund dieser fünferlei Sinnenfreuden an Glück entsteht, ist Glück der Sinnenfreuden, ist gemeines Glück. Das Glück des gewöhnlichen Menschen ist ein nicht erlesenes Glück, nicht zu pflegen, nicht zu entwickeln ist es, nicht zu mehren ist es. Zu fürchten hat man sich vor solchem Glücke, sage ich. Wer also einem solchen Glück frönt, ist, solange er diesem Glück frönt, auf dem schwarzen Pfad. Jetzt bringt der Buddha für das Glück, für das gute Glück, das zu hegen und zu pflegen ist, die vier Schauungen. Da gewinnt der Mönch, losgelöst von den durch die Objekte der Sinne ausgelösten Freuden, diesen unheilschwangeren Dingen, die im energischen Denken und Überlegen bestehende erste beschauliche Schauung, mit all dem von Freude durchdrängten Wohlbefinden, wie es aus der Loslösung von den Freuden, die durch die Objekte der Sinne ausgelöst werden, entsteht. Ferner gewinnt er, nach Beruhigung der Gedanken und Überlegungen, die von allem Denken und Überlegen freie Einheit des Geistes, die zweite beschauliche Schauung, mit all dem von Freude durchdrängten Wohlbefinden, wie es aus dieser Konzentration erwächst. Und ferner gewinnt er auch die dritte beschauliche Schauung und die vierte beschauliche Schauung. Wir dürfen hier, glaube ich, den Begriff der Schauungen, der Jhanas, nicht zu eng ziehen. Es wird sehr oft oder gemeinhin versteht man unter Jhanas jenen Versenkungszustand, wo der Körper, die körperlichen Prozesse bis auf ein Minimum herabgesunken sind, sodass für den Außenstehenden der Mensch eigentlich wie gestorben aussieht, weil ja nur mehr der Geist in höchster Lebendigkeit arbeitet. Aber zu den Jhanas im weiteren Sinne gehört natürlich auch das erkennende Schauen. Denn auch das ist ja das Schauen, es ist der Weg des Weisheiterlösten, der eben in tiefer Schau, auch völlig verloren, die gleichen Erlebnisse hat wie derjenige, der in diesen hier geschilderten Jhanas lebt. Aber man muss das wohl sehr weit ziehen, denn beide führen ja zur Erlösung. Im Übrigen gehören ja sogar eigentlich auch die vier göttlichen Zustände als die Metta-Jhanas dazu. Denn Jhana heißt ja, und das möchte ich hier nur ganz kurz sagen, eigentlich Schauung, Versenkung. Ich erinnere hier an die Ananda Moy Ma, diese Inderin, wo erzählt wird, dass wenn sie vor dem Küchenherd stand, die lebt heute noch, wenn sie vor dem Küchenherd stand, plötzlich verfiel sie in eine Schauung. Der Körper war wie tot und sie selber erlebte ein ekstatisches Glück, also das höchste Glück, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Auch der Maharishi hatte Schauungen. Es sind das gewisse Zustände, die der Mensch hat. Aber wichtig ist nicht dieses Jhana an sich, sondern der Inhalt des Jhana ist das Wichtige, genauso wie der Inhalt auch der Meditation ja sehr verschiedenartig sein kann. Ob nun dann der Körper, die körperlichen Prozesse auf ein Minimum herabgesunken sind oder ob sie noch normal weitergehen, ist meines Erachtens in dem Fall nicht so wichtig. Wichtig ist die Schau, das Sehen, das Erlebnis, das man hat. Und das ist ja dann die eigentliche Schau. Von diesem Wohl, von diesem Glück, dieser Innenschau, dieser beschaulichen Schauung, sagt dann der Buddha, zu hegen und zu pflegen und zu mehren ist es. Nicht zu hüten hat man sich, nicht zu fürchten hat man sich vor solchem Glücke, sag ich. Also in der Richtung all diesen Glückes, der Buddha bringt hier immer die Jhanas als Beispiel, aber in der Richtung liegt natürlich jedes Glück der Loslösung, jedes Glück der Freude, des stillen Verweilens, jedes Glück, das die Freundschaft bringt, das Mitgefühl bringt, die Mitfreude bringt, liegen alle, das ganze Glück, auch der Sinnenfreuden, die auf dem Pfade liegen. Jetzt wird die Rede wieder weiter betrachtet. Man sollte keine heimliche Rede über andere führen. Von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen sollte man ihm keine Dinge sagen, die ihn ärgern. Das ist gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Rede ja der Buddha München gehalten hat. Also die Mönche hatten natürlich die gleichen Fehler und Schwächen, wie wir sie auch haben. Und je größer ein Orden ist, je größer eine Familie, desto mehr muss man auf diese Dinge Obacht geben. Wer da, ihr Mönche, von einer, jetzt passen Sie mal auf, diese feine Beobachtung, die hier aus diesen Schilderungen jetzt spricht, wer da, ihr Mönche, von einer heimlichen Rede über andere weiß, dass sie nicht den Tatsachen entspricht, unwahr, nicht mit dem Ziele verbunden ist, der sollte diese heimliche Rede über andere nicht weitergeben. Also das ist wohl selbstverständlich. Wenn man weiß, es ist eine üble Nachrede, es ist eine Verleumdung, dann soll man diese Dinge schweigend übergehen. Weiß man von einer heimlichen Rede über andere, dass sie den Tatsachen entspricht, wahr ist, aber nicht mit dem Ziele verbunden ist, so sollte man sich dazu erziehen, eine solche Rede nicht weiterzugeben. Also auch wenn man weiß, eine Rede ist wahr, es stimmt, es wird über irgendeinen gesagt, ja, dieser Mensch lügt, vor dem Menschen muss man sich Obacht geben, der sagt nicht die Wahrheit. Trotzdem, wenn man weiß, dieser Mensch ist unbelehrbar, er kämpft nicht, er will ja gar nicht seine Fehler hören, dann sollte, und es ist höchstens unheilsam, dann sollte man sich dazu erziehen, nichts zu sagen. Also es ist nicht mit dem Ziele verbunden, weil was nützt ja, man macht ihn ja nur noch böser, wenn ich ihm sage, sei nicht so schnappig, du nicht immer verleumden, rede nicht immer über andere, nicht wahr, oder sei nicht so taktlos, er wird immer böser und böser, auch wenn es wahr ist, dann sollte ich nichts sagen. Auch hier höchste Besonnenheit verbunden mit Metta. Sie sehen aber doch die große Urteilskraft, die gerade die rechte Rede verlangt. Es ist nicht notwendig, dass jeder sich völlig entleert. Das ist nicht notwendig. Und es sind die Menschen, auf die allerrücksichtslosesten, ja, Menschen, die glauben, sie müssen dem anderen immer die Wahrheit sagen. Es sind die rücksichtslosesten. Denn was heißt Wahrheit? Es ist also eine sehr relative Sache, die Wahrheit. Und man soll auch eine Wahrheit nur sagen, das werden wir ja jetzt hören, wenn sie mit dem Ziele verbunden ist. Das werden wir jetzt hören. Aber man soll nicht alles sagen, auch wenn es wahr ist. Wenn man aber, ihr Mönche, von einer heimlichen Rede über andere weiß, dass sie den Tatsachen entspricht, wahr und mit dem Ziele verbunden ist, dann sollte man die Zeit ermessen, jener anderen Person von dieser heimlichen Rede zu sprechen. Überlegen Sie mal. Also wenn es wahr ist, den Tatsachen entspricht und mit dem Ziele verbunden ist, das heißt mit dem moralischen Ziele, wenn damit irgendwie moralisch dem anderen gedient ist oder irgendeinem gedient ist. Wenn ich also einem anderen was sage und ich weiß, nein, der will ja gar keine Belehrung, der fährt mich ja sofort an, dann ist es nicht mit dem Ziele verbunden oder nicht heilsam, wie man es nun übersetzen will. Aber wenn ich weiß, doch, dem Menschen kann ich eine Belehrung sagen und es wird zum Heile sein, für ihn und für die anderen, aber auch dann muss ich noch die Zeit ermessen. Sie sehen, auch dazu gehört eine große Urteilskraft. Der Abendländer hat doch immer die Methode, auch wenn er was also für richtig hält, dass er es sagt, immer sofort drauf loszugehen und sofort dem anderen zu sagen, während der Asiate, es ist ja bekannt, eigentlich mehr wie eine Katze die Sache einkreist und ganz bedächtig diesem Punkte näher kommt. Und er hat mehr Erfolg. Wenn er also warten kann, wenn er ganz vorsichtig und ganz bedächtig dieser Sache näher kommt, weil er selbst schon viel besonnener ist. Und wenn er die geringste Abwehr dann im anderen merkt, sich wieder zurückzieht und eben so lange wartet, bis er merkt, jetzt ist der andere in einer Stimmung, jetzt kann ich es ihm sagen. Sehr schwer, aber trotzdem mit der Zeit lernt man es. Ich war früher ein ungeheuer impulsiver Mensch, aber ein bisschen habe ich es jetzt gelernt. Es ist wirklich besser, man umkreist etwas ganz vorsichtig, ganz langsam, ganz besonnen und erwischt dann den richtigen Zeitpunkt. Das ist besser. Weiß man, ihr Mönche, von einer Angesicht zu Angesicht gesprochenen, Ärgernis verursachenden Rede, dass sie nicht den Tatsachen entspricht, unwahr, nicht mit dem Ziele verbunden ist, so sollte man eine solche Rede nicht weitergeben. Wir haben also zuerst die heimliche Rede gehabt, jetzt die Rede von Angesicht zu Angesicht, also die öffentliche Rede. Wenn ich weiß, dass eine öffentlich gesprochene Rede, irgendjemand erzählt hier etwas für den anderen von einem anderen, dass sie unwahr ist, dass sie erlogen ist, dass es aus irgendeiner Bitternis heraus gesagt wird, dann darf ich eine solche Rede überhaupt nicht weitergeben. Aber sogar das kann einem passieren, dass man das weitergibt. Weiß man aber, ihr Mönche, von einer Angesicht zu Angesicht gesprochenen Rede, dass sie den Tatsachen entspricht, wahr, aber nicht mit dem Ziele verbunden ist, so sollte man sich dazu erziehen, eine solche Rede nicht weiterzugeben. Also selbst wenn sie nicht heimlich gesprochen worden ist, sondern öffentlich. Man hat es im Kreis der Familie besprochen, man hat es im Kreis der altbuddhistischen Gemeinde gesprochen. Es ist zwar wahr, aber man soll es nicht weitergeben, weil man weiß, es ist nicht mit dem Ziele verbunden. Es würde nichts Gutes daraus entstehen. Weiß man aber, ihr Mönche, von einer Angesicht zu Angesicht gesprochenen Rede, Ärgernis verursachenden Rede, dass sie den Tatsachen entspricht, wahr und mit dem Ziele verbunden ist, so sollte man die Zeit ermessen, eine solche Rede dem Betreffenden mitzuteilen. Aber dieses Zeitermessen, darüber sollte man lange nachdenken. Ich habe in meinem Leben viel darüber nachgedacht. Ein bisschen was habe ich gelernt. Ich bin nicht mehr so impulsiv. Ich kann lange warten, bis ich etwas sage, wenn ich wirklich glaube, es dient dem anderen zum Heile. Aber ich beobachte ihn dann, wann kannst du es denn sagen? Wann ist er denn mal sehr empfänglich? Auch wenn sie öffentlich gesagt wird, es gar keine heimliche Rede ist. Die rechte Rede ist meines Erachtens überhaupt immer die Frucht der Freundschaft. Nur eine Freundschaft, eine Güte, eine Herzensgüte lässt uns dann den rechten Zeitpunkt finden. Und wenn jemand sagt, nein, ich finde ihn überhaupt nicht, ich weiß nie, wann ich was sagen soll, dann möchte man doch immer sagen, da fehlt noch die Herzensgüte, denn die lässt es einem eben finden. Man sollte keine heimliche Rede über andere führen, von Angesicht zu Angesicht keine ärgerniserregenden Worte weitergeben. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Jetzt kommt auch etwas sehr Schönes. Man sollte ganz langsam reden und nicht in Eile. Das ist gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Wer da in Eile, ihr Mönche, redet, wird körperlich müde, geistig matt. Die Stimme versagt, die Kehle wird heißer. Undeutlich ist er und unverständlich des eilfertigen Rede. Wer aber da, ihr Mönche, langsam redet, wird nicht körperlich müde. Das Denken leidet nicht darunter. Die Stimme versagt nicht, die Kehle wird nicht heißer. Deutlich ist und verständlich die Rede dessen, der nicht eilt. Man sollte ganz langsam reden und nicht in Eile. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Auch darüber sollten wir oft nachdenken. Denn überlegen wir einmal, wenn alles Falsche und alles Dumme, was wir reden, passiert immer, wenn wir zu schnell reden. Wenn die Worte uns nur so herausquellen, dann kommt eine Dummheit um die andere. Dagegen zwingen wir uns, langsam zu reden, so werden wir kaum etwas Ungütiges sagen. So wird unsere Rede freundlich sein, liebevoll sein. Es wird etwas ganz anderes rauskommen. Allein aus der Tatsache, dass wir langsam reden. Denn es ist doch so, nehmen Sie an, es sagt Ihnen jemand ein sehr unfreundliches Wort, irgendwie, er redet Sie grob an. Und Sie bringen es fertig, ihm freundlich zu erwidern. In dem Augenblick wird der andere freundlicher. Und wenn der andere freundlicher wird und Sie merken, ich habe Erfolg, er ist nicht mehr so grob, in dem Augenblick werden Sie noch freundlicher. Und schon ist eine reizende und gute Atmosphäre hergestellt. Aber all das geht nur, wenn wir lernen, langsam zu reden. Und hier möchte ich auch sagen, es ist auch ein gutes Ding, ab und zu einmal langsam zu gehen. Das ist gar keine Frage, man geht schnell. Und das hat seinen Grund, man will den Körper in Bewegung setzen. Wenn es aus gesundheitlichen Gründen gemacht wird, ist das sehr gut. Aber wenn man sich zwingen kann, ganz langsam zu gehen, also seinen Trieb nicht freien Lauf zu lassen und den Gedanken sich hingeben, irgendwelchen guten Gedanken, also beschaulich dabei zu denken, so hat man auch hier viel geleistet. Hier ist nun vor allem die Rede gemeint und das ist ein Ding, das sich doch wirklich die meisten noch merken müssten. Ich finde das wunderbar ausgedrückt. Man sollte ganz langsam reden und nicht in Eile. Man sollte keinen Gefallen finden am Dialekt der Gegend. Nun ist das ja gesagt worden für diese wandernden Mönche, die in die verschiedensten Distrikte gekommen sind und wo natürlich die verschiedensten Dialekte geherrscht haben, die teilweise vielleicht gerade so unverständlich waren. Nehmen Sie an, wir kommen wohin, wo Plattdeutsch gesprochen wird. Und es würde sich nun jemand diese Sprache aneignen, dann versteht er sich schon nicht mehr mit dem anderen. Also das ist eine Regel, die eigentlich vor allem für Mönche gesagt worden ist. Man sollte keinen Gefallen finden am Dialekt der Gegend. Das ist gesagt worden. Und warum ist das gesagt worden? Wie aber, ihr Mönche, findet man Gefallen am Dialekt der Gegend? Und wie weicht man von der anerkannten Redeweise ab? Da kennt man, ihr Mönche, in verschiedenen Landstrichen verschiedenartige Ausdrücke wie Pati, Pata, Witta, Sarava, Daropa, Pisila. Alle diese Ausdrücke wurden übrigens für Almosenschale gebraucht. Aber Sie sehen diese verschiedenen Abarten der Dialekte. Da Sie die verschiedenen Ausdrücke in den verschiedenen Gegenden kennen, sogar so mag ein Mensch eigensinnig sich daran hängend, daran haftend erklärend, das nur ist Wahrheit, Unsinn, anderes. Ich denke da so an manchen Sprachforscher, nicht? Der ja auch gerade das, so muss man sich ausdrücken, und das ist das richtige Wort und nicht anderes. Also findet man da Gefallen am Dialekt der Gegend und weicht von der anerkannten Rede ab. Wie aber findet man keinen Gefallen am Dialekt der Gegend und wie weicht man von der anerkannten Redeweise nicht ab? Da kennt man, ihr Mönche, in verschiedenen Landstrichen verschiedenartige Ausdrücke wie Pati, Pata, Witta, Sarava, Daropa, Pisila. Da sie die verschiedenartigen Ausdrücke in den verschiedenartigen Landstrichen kennen, so mag ein Mönch nicht daran hängend, sondern einfach erklären, diese Ehrwürdigen drücken sich ebenso aus. Das nennt man dann nicht daran hängen. Das nennt man, ihr Mönche, keinen Gefallen finden am Dialekt der Gegend und kein Aburteilen. Also weicht der Mönch von der anerkannten Redeweise nicht ab. Wurde das gesagt, so war es darum gesagt. Deshalb, ihr Mönche, was es auch immer für ein Glück in Verbindung mit den Sinnenfreuden gibt und Hingabe an niedere Freuden, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden sind, das ist ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, nämlich vor den Folgen, Sorge und Kümmernis mit sich bringt. Es ist der falsche Weg. Oft ist ja die Kausalität der Sinnenfreuden schon in diesem Leben da und mancher trägt ein Leben an dieser Kausalität, möchte sie abbrechen und kann nicht. Es ist der falsche Weg, deshalb ein friedloses Ding. Oder man könnte auch sagen, es ist ein friedloses Ding und deshalb der falsche Weg. Da sehen Sie aber das Kriterium für den Buddha, ob man den rechten Weg geht oder den falschen Weg. Wenn man zum inneren Frieden kommt, geht man den rechten Weg. Wenn man friedlos wird, wenn man zur Disharmonie kommt mit sich selbst und den anderen, dann ist das der falsche Weg. Also das Kriterium für den rechten oder falschen Weg ist, ob es ein friedvolles Ding ist oder ein friedloses Ding. Wogegen, ihr Mönche, was es auch immer an Glück in Verbindung mit Sinnenfreuden gibt, aber keine Hingabe an niedere Freuden, die gewöhnlich, gemein, alltäglich, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden sind, so ist das ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg, deshalb ein friedvolles Ding. Die Freundschaft, das Mitgefühl, die Mitfreude und der Gleichmut, das sind die Dinge, die ein friedvolles Ding sind. Da ist nun, ihr Mönche, die Hingabe an Selbstkasteiung, die leidvolle, nicht erlesen, nicht mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis mit sich bringt. Es ist ein falscher Weg. Deshalb ein friedloses Ding. Wogegen, ihr Mönche, keine Hingabe an Selbstkasteiung, der leidvollen, nicht erlesenen, die nicht mit dem Pfade verbunden ist. Ein Ding ist, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg. Deshalb ein friedvolles Ding. Da ist nun, ihr Mönche, der mittlere Pfad, zu dem der Vollendete erwacht ist, der zum Sehen führt, zur Weisheit führt, zum Frieden, zum höheren Wissen, zur Erwachung, zum Nibbana, ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Pfad, deshalb ein friedvolles Ding. Wogegen, ihr Mönche, Billigung und Missbilligung aussprechen, nicht den Dhammo aufweisen, ein Ding ist, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis mit sich bringt, es ist der falsche Weg. Deshalb ein friedloses Ding. Da ist nun, ihr Mönche, weder Billigung noch Missbilligung aussprechen, denn Dhammo eben aufweisen ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Pfad, deshalb ein friedvolles Ding. Wogegen, ihr Jünger, das Glück der Sinnenfreuden ein gemeines Glück ist, das Glück der gewöhnlichen Menschen, ein nicht erlesenes Glück, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis mit sich bringt. Es ist der falsche Weg, deshalb ein friedloses Ding. Das Glück aber der Loslösung, das Glück der Einsamkeit, das Glück der Ruhe, das Glück der Erwachung, das ist ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg, deshalb ein friedvolles Ding. Da ist nun, ihr Mönche, die heimliche Rede über andere nicht erlesen, die unwahr nicht den Tatsachen entspricht, die nicht mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis mit sich bringt. Es ist der falsche Weg und darum ein friedloses Ding. Da ist nun, ihr Mönche, die heimliche Rede über andere, die den Tatsachen entspricht und wahr ist, aber nicht mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg und darum ein friedloses Ding. Da ist nun, Mönche, die heimliche Rede über andere, die den Tatsachen entspricht und wahr mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis bringt. Es ist der rechte Weg und darum ein friedvolles Ding. Da ist nun, ihr Mönche, die von Angesicht zu Angesicht gesprochene, Ärgernis hervorrufende Rede, die nicht den Tatsachen entspricht, unwahr, nicht mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt, es ist der falsche Weg und darum ein friedloses Ding. Da ist nun die von Angesicht zu Angesicht gesprochene, Ärgernis hervorrufende Rede, die den Tatsachen entspricht und wahr ist, aber nicht mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Es ist der falsche Weg und darum ein friedloses Ding. Da ist nun, ihr Mönche, die von Angesicht zu Angesicht gesprochene, Ärgernis hervorrufende Rede, die den Tatsachen entspricht, wahr und mit dem Ziele verbunden ist, ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg und darum ein friedvolles Ding. Sie sehen also, wir selbst sind es, die uns den Frieden oder den Unfrieden schaffen. Und zum großen Teil durch die rechte und falsche Rede. Denn es wird sehr selten ein Tag vergehen, wo wir wirklich von uns sagen können, heute haben wir nur gute Worte geredet. Ist das gar nicht so leicht. Denn eben in der Rede erleben wir ja auch Samadhi, die Konzentration, als das hohe Erlebnis. Da ist nun, ihr Mönche, in Eile reden ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis bringt. Wie oft bereut man Worte, die man schnell herausgesprudelt hat, möchte sie ungeschehen machen und kann nicht. Wenn wir uns zwingen könnten, nur mehr langsam zu reden, hätten wir uns selbst, würden wir uns viel Leid ersparen und dem anderen auch. Da ist nun, Mönche, ohne Eile reden, ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, keine Sorge und keine Kümmernis mit sich bringt. Es ist der rechte Weg und darum ein friedvolles Ding. Da ist nun, ihr Mönche, Gefallen finden am Dialekt der Gegend, das Abweichen von der anerkannten Redeweise, ein Ding, das Leiden aufzieht, Angst im Gefolge hat, Sorge und Kümmernis mit sich bringt. Es ist der falsche Weg und darum ein friedloses Ding. Da ist nun, ihr Mönche, keinen Gefallen finden am Dialekt der Gegend, kein Abweichen von der anerkannten Redeweise, ein Ding, das kein Leiden aufzieht, keine Angst im Gefolge hat, kein Kummer und keine Sorge mit sich bringt. Es ist der rechte Weg und darum ein friedvolles Ding. Gerade in der rechten Rede kann die Buddha-Lehre für uns zu einem großen Erlebnis werden. Darum aber, ihr Mönche, das friedvolle Ding will ich verstehen und das friedlose Ding. Habe ich das friedvolle Ding verstanden, so werde ich auf friedvollem Pfade wandern. So habt ihr euch, Mönche, wohl zu üben. Suputi aber, ihr Mönche, der junge Mann, ist einer, der diesen Pfad des Friedens geht. Deshalb ist ja dieser Suputi immer an der Spitze der Streitlosen genannt, der die friedvolle Rede führt. Also sprach der Erhabene, zufrieden freuen sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. Diese friedvolle Rede, die hier gelehrt, in Wirklichkeit sind das alles Attribute der Metta. Wie könnte eine Metta sein, wie könnte Herzensgüte sein, wo nicht zugleich die rechte Rede ist? Man möchte sagen, an der rechten Rede, an der liebevollen Rede erkennst du das Maß der Güte, der Herzensgüte des anderen. Und das ist so hochinteressant, dass da die rechte Rede, die liebevolle Rede gleichgesetzt wird mit dem Dana, mit der Hingabe. Also dienen kann ich den anderen Wesen mit der Hingabe, mit der Hilfsbereitschaft der Metta. Dienen kann ich ihn ebenso mit der liebevollen Rede. Denn wie wir vorhin schon gesagt haben, es wird der böseste Mensch, wenn ich ihn liebevoll anspreche, sofort etwas freundlicher. Insofern diene ich ihm, weil ich ihn aus seiner schlechten Geistesverfassung durch liebevolle Worte herausbringe. Das dritte ist dann die Heiterkeit des Gemütes, die ich ausstrahle, auch damit diene ich, weil ich eine gute Atmosphäre verbreite. Und das vierte ist eine gleichmäßige Ausrichtung des Selbstgeistes. Das heißt, eine unter allen Umständen gleichbleibende Haltung des Selbstes. Center item, immer der gleiche sein, ob sie dir Lob spenden, ob sie dir Tadel spenden, immer gleich sein, immer gleich freundlich, gleich liebevoll. Mit diesen vier Dingen kann man dem anderen dienen. Und die Rede ist genauso viel wert wie das Dana. Das ist sehr wichtig und die Rede nimmt man meistens viel zu leicht.